Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag mit dem Thema Ist Gott eine Projektion des Gehirns? Mein Referat ist wie folgt aufgebaut. Nach einer kurzen Einführung ins Thema geht es um die Frage, was ist das Gehirn? Zweitens, Persingers Gotthelm. Danach behandeln wir Andrew Newberg und Meditation. Und der viertens geht es um Hose und PCA'nen, Gehirn und Ethik. Und der fünftens behandle ich Wilder Penfield, Gehirn und Geist. Und schließlich ende ich mit dem mathematisch-prophetischen Gottesbeweis. Besonders seit den 1980er Jahren haben verschiedene Wissenschaftler versucht, den Zusammenhang zwischen Gehirn und Glauben zu ergründen. Natürlich gab es schon Arbeiten früher, aber das war so ein besonderes Thema. Und in der jüngeren Vergangenheit hat man diesem Forschungsgebiet einen besonderen neuen Namen gegeben. Man spricht jetzt von Neurotheologie. Das ist also die Mischung zwischen Neurologie, Gehirnforschung und Theologie, die Lehre von Gott. Seit 2001, seit dem 11. September, tritt die Bewegung der neuen Atheisten aggressiv auf. Mit Vordenkern wie Richard Dawkins, Christopher Hitchens und andere Namen. Anhand der Neurotheologie möchten insbesondere diese Atheisten gerne beweisen, dass Gott lediglich eine Projektion des Gehirns sei. Nun, diese Thematik zwingt uns, darüber nachzudenken, wer ist Gott? Oder was ist Gott? Ist Gott Wirklichkeit oder ist er nur eine Projektion unseres Gehirns? Aber wenn wir diese Frage stellen, wer ist Gott, müssen wir natürlich in dem Zusammenhang zuerst mal die Frage stellen, was ist das Gehirn? Und darum eine ganz kurze Einführung in die Neurologie. Was ist das Gehirn? Das menschliche Gehirn, wir sehen hier ein wirkliches Gehirn, das ist keine Nachahmung. Das menschliche Gehirn ist die komplexeste, die komplizierteste uns bekannte materielle Struktur des ganzen Universums. Also was Sie da oberhalb dem Hals haben, oberhalb der Nase, das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Das menschliche Gehirn übertrifft nämlich an Komplexität und Leistung alle durch höchste menschliche Intelligenz entwickelten Supercomputer der Welt. Also mit Supercomputer meine ich natürlich nicht Ihren Laptop zu Hause. Diese lahme Ente können Sie gleich vergessen. Das menschliche Gehirn besteht nämlich aus circa, das ist eine Schätzung, eine Hochrechnung, circa 100 Milliarden Neuronen. 10 hoch 11, das ist eine 1 mit 11 Nullen. Neuronen, Sie können auch sagen Nervenzellen. Sie sehen hier ein paar dargestellt. Jedes Neuron besitzt Verbindungen zu anderen Neuronen. Diese Verbindungen nennen wir Synapsen. Und jedes Neuron besitzt bis zu 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen. Das bedeutet, der Mensch besitzt etwa eine Billiarde Synapsen. 10 hoch 15. Würde man alle diese Verbindungen aneinanderreihen, gäbe das eine geschätzte Länge der Neuronenleitung von etwa 1,5 Millionen Kilometer. Als Vergleich, die Distanz Erde-Mond ist etwa 400.000 Kilometer. Also da können Sie wieder zurück und dann wieder und so und so weiter. Die Rechenleistung des menschlichen Gehirns geht bis zu 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Da haben Sie natürlich Mühe mit Ihren Supercomputern in Deutschland und in der Schweiz. Und das Ganze erfordert eine Leistung von lediglich etwa 20 Watt. Das ist so sensationell mit dazu in ökologischer Hinsicht, nicht wahr? Sie wissen, auch Ihre Laptops zu Hause, das sind Energiefresser. Und wie erst die Supercomputer. Das Gehirn ist ganz anders. Nun, Sie fragen sich, was rechnen wir denn da dauernd? Ja, schauen Sie, das Auge nimmt bis zu 10 Millionen Impulsen pro Sekunde auf. Also diese Bildbearbeitung in Echtzeit, das braucht eine unglaubliche Rechenleistung. Sie wissen ja, wie das ist auf dem Computer. Man macht eine etwas fortgeschrittene Bearbeitung von Bildern und schon ist die Maschine überfordert. Nicht? Aber schauen Sie mal, so viele Impulse werden durch die Augen aufgenommen und dann in Echtzeit verarbeitet. Und wir gehen und arbeiten gleichzeitig mit dem, was wir durch die Augen aufnehmen. Das Ohr nimmt bis zu 100.000 Impulsen pro Sekunde auf. Sie sehen also, was das Gehör auch in Verbindung mit der Musik und der Sprache leistet. Das ist unglaublich. Und da werden nicht nur diese Impulse alle aufgenommen, sondern analysiert und dann sogar in Sprachverständnis umgesetzt. Also im Moment arbeitet dieser Bereich bei Ihnen auf Hochtouren. Ja, weil Sie müssen zuhören und ich darf reden. Die Haut nimmt etwa 1 Million oder bis 1 Million Impulse pro Sekunde auf. Über den Tastsinn, nicht wahr? Und der Geschmack bis 1000 Impulse pro Sekunde. Also während des Essens, da arbeitet unser Gehirn auch in dieser Hinsicht auf Hochtouren. Eine kurze Einführung in den Aufbau des Gehirns. Sie sehen hier gelb, ganz vorne, da hinter unserer Stirn, der Frontallappen oder auch Stirnlappen genannt. Dort lokalisiert man Selbstkontrolle, Disziplin, Motivation, Planen, Organisieren, auch Unterscheiden. Auch in ethischer Hinsicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das wird hier ausgeführt. Ebenso die Ausführung von Bewegungen, also die geplanten Bewegungen. Sprachproduktion. Das Broca-Zentrum arbeitet bei mir jetzt auf Hochtouren. Bei Ihnen ist es stillgelegt. Und dann auch das Langzeitgedächtnis ist da angesiedelt und so weiter. Hier seitlich finden Sie auf beiden Seiten natürlich den Temporallappen oder Schläfenlappen. Dort lokalisiert man das Hörzentrum. Ist ja auch logisch, nicht wahr? Durch das Gehör kommen die Impulse rein, dann werden sie gleich da im Frontallappen verarbeitet. Dort befindet sich auch das Wernicke-Zentrum für Sprachverständnis zuständig. Also im Moment arbeitet das Wernicke-System bei Ihnen im Bereich des Deutschen. Grammatik, Wortkunde, alles da wird hier eingesetzt. Das Kurzzeitgedächtnis ist hier angesiedelt. Das arbeitet bei Ihnen und ich hoffe, es wird dann das Wichtige übertragen in den Stirnlappen, ins Langzeitgedächtnis. Das geht oft nachts. Das sind wichtige Prozesse, die werden da umgelagert im Computer, ja. Und auch Abwehrreaktionen sind da im Temporallappen angesiedelt und so weiter. Wir gehen weiter. Etwas nach hinten versetzt haben Sie den Parietallappen oder Scheitellappen. Da ist die räumliche Wahrnehmung lokalisiert. Die Wahrnehmung von Körperberührungen, auch Rechnen und Lesen etc. Übrigens, wenn Leute eine Hirnverletzung haben in diesem Bereich, kann das sein, dass die sich im Raum nicht mehr orientieren können. Denn im Parietallappen haben wir eben die Möglichkeit angesiedelt, dass wir zwischen Selbst und Umwelt differenzieren können. Also wer hier eine Verletzung hat, das kann sein, dass er nicht mehr sein Bett finden kann im eigenen Haus. Und wenn man solche Leute dann neben das Bett stellt, sie haben alle Mühe, um sich korrekt auf das Bett zu legen. Das ist ganz schrecklich. Aber vieles hat man eben herausgefunden durch Ausfälle, wo das angesiedelt sein muss. Man sieht, aha, das ist das verletzt und jetzt haben wir diese Folgenschäden. Und dann ganz nach hinten versetzt, da befindet sich der Okzipitallappen oder Hinterhauptslappen. Da befindet sich das Sehzentrum, aber nicht einfach alles, was mit Sehen zusammenhängt, sondern speziell Unterscheidung von Formen. Das arbeitet bei Ihnen jetzt, wenn Sie hier diese Grafik anschauen. Dann auch die Unterscheidung von Farben, Linien, Kontrasten in den visuellen Sinneseindrücken. Das ist da hinten. Und Sie sehen also, was da arbeitet bei Ihnen. Vorne, hinten, auf der Seite, fast hinten. Das braucht eben diese Rechenleistung. Und dann sehen Sie noch einen weiteren Teil, der noch nicht besprochen worden ist, das Kleinhirn. Dort ist die Motorik angesiedelt, Reflexe, auch automatisierte Bewegungen. Wichtig beim Autofahren, nicht wahr? Dass man nicht mehr denken muss, wann man bremsen muss und wie das geht mit dem Fuß und wie mit Kupplung und so weiter. Das muss man eben in den ersten Stunden so richtig schön trainieren und dann wird das hier gespeichert und es geht von selbst. Das ist natürlich auch ganz wichtig in der Musik. Also meine Auffassung ist die, wenn man übt, sollte man möglichst nie Fehler machen. Also lieber ganz langsam üben, aber ohne Fehler, weil dreimal die gleichen Bewegungsabläufe, die werden schon gespeichert da hinten. Das ist ganz toll eingerichtet. Und wenn man weiß, wie damit umgehen, da kann man sehr, sehr viel erreichen. Ja, das war jetzt eben diese Einführung ins Gehirn. Und jetzt geht's so richtig los in der Neurotheologie. Zweitens, Persingers Gotthelm. Sie haben vielleicht davon gelesen, in den Medien, in den vergangenen Jahren. Der Psychologe Michael A. Persinger hat in den 1980er Jahren diesbezüglich Untersuchungen gemacht. Er ist von der Laurentian University in Ontario, Kanada. Er hat 1000 Versuchspersonen berücksichtigt und die mussten in einem schalldichten Raum einen umgebauten Motorradhelm oder Skifahrhelm anziehen. Das ist eben der Gotthelm. Und dann hat er die Leute mit TMS, mit transkranieller Magnetstimulation behandelt und damit den Temporallappen aktiviert, den Schläfenlappen. Er hat den Leuten nicht gesagt, was er macht. Er hat gesagt, es geht hier um eine Entspannungsübung. Und dann müsst ihr erklären, was ihr danach gefühlt habt. Die Leute haben sich da hingegeben in diese Entspannungsübung. Und er hat sie eben so behandelt. Er hat natürlich eine begründete Idee gehabt, warum speziell den Temporallappen. Nicht wahr? Es gibt ja Fälle von Temporallappen-Epilepsie, wo Leute, wie zum Beispiel bei Jeanne d'Arc wurde das so vermutet, wenn die Kirchenglocken hörte, hatte sie eine musikogene Epilepsie. Nach Auffassung gewisser, das sagen nicht alle so. Und da hat sie plötzlich Stimmen gehört und Visionen gehabt. Immer wieder durch Kirchenglocken ausgelöst. Und das bringt man in Verbindung speziell mit einem Bereich im Temporallappen. Und da hat er sich gesagt, ja, vielleicht haben viel, viel mehr Leute, als man denkt, so ganz kleine epileptische Anfälle, die man kaum wahrnimmt. Und das löst irgendwie eine religiöse Erfahrung aus. Jetzt möchte ich mal untersuchen, was geschieht, wenn ich Leute dort beim Temporallappen behandle, ob da religiöse Erfahrungen herauskommen. Nun, 80% der Probanden haben dann ein Gefühl beschrieben von Zustand des Schwebens. Anwesenheit eines Engels hätten sie gefühlt. Es gab Leute, die haben gesagt, ich bin Gott begegnet. Oder Leute sagten, ich fühlte mich verbunden mit dem Universum. Zum Beispiel Atheisten haben das so ausgedrückt. Ja, und so kam Persinger auf die Idee, es gibt da ein Bereich, ein Gottesmodul im Temporallappen. Wenn man den aktiviert, bekommt der Mensch das Gefühl von Gott, als würde Gott existieren. Aber es ist nur eine Einbildung. Es ist nur eben durch diese Aktivierung eine Gehirnregion, die sich eben im Lauf der Evolution, wie er meinte, von selbst entwickelt habe. Also, seine Schlussfolgerungen sahen wie folgt aus. Gott sei eine Illusion des Gehirns. Und durch zufällige Evolution habe sich der Temporallappen mit einer bestimmten Region gebildet, die das Gefühl von Gott vermitteln könne. Also auch Religion sei eine Folge der Evolution, die selbstverständlich ohne Gott geschehen ist. Und diese Dinge wurden groß verbreitet über die Massenmedien in den vergangenen Jahren. Nun wollen wir das ein bisschen kritisch anschauen. Der Psychologe Per Granqvist von der Universität Uppsala hat diese Versuchsanordnung wiederholt, und zwar circa 20 Jahre später. Und er hat sich gesagt, ich mache das bei gewissen Leuten mit TMS, Sie wissen noch, was das heißt, transkranielle Magnetstimulation, und ohne. Und er sagt, ich habe dann die gleichen Resultate bei den Leuten gekriegt, mit und ohne TMS. Also Persinger ist gar nicht zufrieden mit Per Granqvist. Sie können auf dem Internet das verfolgen, wie da die Diskussion hin und her gehen. Und er ist sehr enttäuscht, Persinger, über Per Granqvist. Und er bemängelt auch, der Informationsaustausch per E-Mail geht sehr schlecht. Und der hat sowieso eine andere Versuchsanordnung gemacht. Das ist gar nicht genau das, was ich gemacht habe. Und so weiter, ja. Gut. Lassen wir mal den Streit. Auf jeden Fall, bei Per Granqvist hatten Leute auch solche Erfahrungen ohne diese Stimulation. Einfach, indem man ihnen sagt, jetzt machen wir eine Entspannungsübung und dann haben sie so eigenartige Gefühle bekommen. Aber viel wichtiger ist folgende Kritik. Der Neurologe Wilder Penfield stimulierte das Gehirn einer Patientin, in seiner Arbeit einmal an einer ganz bestimmten Stelle. Und dann sagte diese Patientin, es war eine Epilepsie-Patientin, I can smell the taste of burnt toast. Ja, also die hat plötzlich den Geschmack gekriegt von verbrannten Toast. Da war natürlich nichts da. Ja, jetzt könnte man mit der Logik von Persinger sagen, schauen Sie mal, man kann das Gehirn stimulieren und da kann ein Geschmack entstehen, der gar nicht da ist. Folglich gibt es keinen verbrannten Toast. Merken Sie die Logik. Ob jemand mit einer Stimulation oder einer Entspannungsübung sagt, ich spüre Gott, das ist kein Beweis, dass es Gott nicht gäbe. Natürlich, das ist eine Illusion, die da ausgelöst wurde. Aber diese Illusion ist kein Argument dafür, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Genauso wie man nicht sagen kann, wenn man bei jemandem künstlich den Geschmack von verbranntem Toast auslösen kann, in dem Fall gibt es keinen verbrannten Toast. Nun, es gibt also das Gefühl von verbranntem Toast und die Wahrnehmung davon mit verbranntem Toast und es gibt sie auch ohne verbrannten Toast als Illusion. Das ist die ganze Sache. Ich habe wirklich gestaunt, wie einfach man diese Argumentation widerlegen kann. Das sind ja ganz, ganz simple Denkfehler, die da reingekommen sind. Und nicht wahr? Sie wissen, durch Alkohol, Drogen, auch durch Hyperventilation, ja, oder Sauerstoffknappheit, durch Erschöpfung, durch Salzverlust, da können Halluzinationen entstehen. Sie hören plötzlich Stimmen, die gar nicht da sind. Sie sehen Dinge, die gar nicht zu sehen sind. Und da gibt es Leute, die auch in der Wüste am Verdursten sind und eine Halluzination haben und sie meinen, sie sehen Wasser. Und da ist kein Wasser. Das ist nicht Fata Morgana. Fata Morgana, das ist eine Einbildung wegen Luftspiegelung. Ja, mit Luftspiegelung gibt es. Aber es gibt eben die Halluzination, da ist etwas und es ist nichts da. Aber deshalb kann man nicht sagen, weil es Halluzination von Wasser gibt, gibt es kein Wasser. Oder Sie kennen das von Delirium Tremens, also Leute, die ganz starke Alkoholiker sind, dass die plötzlich überall Mäuse sehen, weiße Mäuse. Oder ein Bekannter von mir ist Polizist gewesen und der hat mir erzählt, er hat einen solchen Mann bei sich gehabt im Gefängnis und der hat gesagt, alles voller Käfer, überall sind Käfer. Und da hat er ihm eine Schaufel, einen Wischer gegeben und sagt, so, dann wisch die alle zusammen. Und der ist hin und hat alle Käfer aufgewischt. Ja, natürlich, es war eine schreckliche Sache, eine schreckliche Halluzination, aber man kann nicht argumentieren, also folglich, wenn das Gehirn so falsche Eindrücke hat, gibt es keine Käfer. Wir wissen, es gibt Käfer. Aber es gibt eben auch eingebildete Käfer. Und so kann man nicht sagen, weil es eingebildete Gotteserfahrungen gibt, gäbe es Gott nicht. Das ist unlogisch. Übrigens, Persinger sagt ja mit dem nichts anderes, als Gott sei eine Projektion des Gehirns. Das Gehirn projiziere ein Gefühl nach außen, dass da Gott sei. Aber die Bibel verbietet die Verehrung einer Projektion des Gehirns. In 5. Mose 4, Vers 15 sagte Mose zum Volk Israel, so hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr am Horeb, der Wüste Sinai, mitten aus dem Feuer zu euch redete. Dass ihr euch nicht verderbet und euch ein geschnitztes Bild machet, das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem Erdboden regt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unterhalb der Erde ist, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest und ihnen dienest. Also die Bibel verbietet, dass wir Projektionen, Bilder unseres Gehirns, die wir projizieren auf die Umwelt, künstlerische Darstellungen oder überhaupt Dinge in der Natur, die dürfen wir nicht als göttlich verehren. Der Apostel Paulus war in Athen und Athen war ja bekannt in der Antike. In dieser Stadt war es einfacher, sagt ein Zeugnis aus der alten Welt, in Athen war es einfacher, einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Überall waren diese hochentwickelten Statuen von Göttern zu sehen. Und Paulus wurde dann festgenommen und vor den Areopag, vor den obersten Gerichtshof in Athen geführt. Und da musste er erklären, was er eigentlich da Fremdes verkündigt in Athen. Denn es war verboten, einen neuen Gott nach Athen zu bringen. Die hatten ja schon genug, nicht wahr? Nun, da sagt er in Apostelgeschichte 17, 29, da wir nun Gottes Geschlecht sind. Er sagt, eure Denker haben ja gesagt, es gibt einen Schöpfergott, und wir sind sein Werk. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also hier macht er ganz klar, der biblische Gott hat nichts zu tun mit einer Projektion. Und würde man eine Projektion verehren, so würde man nach der Bibel einen falschen Gott verehren. Aber die Bibel sagt, der Gott, der wirklich da ist, der unsichtbare Gott, von dem es heißt in 1. Timotheus 6, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann, dieser Gott wollte sich dem Menschen offenbaren. Durch die Schöpfung, durch die Bibel, durch Jesus Christus, der in unsere Welt gekommen ist. Ja, Sie sehen also, diese ganze Neurotheologie mit Persinger ist eigentlich nichts anderes als eine Neuauflage des alten Feuerbach. Das war doch einer der großen Atheisten im 19. Jahrhundert. Feuerbach hat erklärt, Gott sei eine Projektion des Menschen. Er hat zwar das Wort Projektion nie gebraucht. Man benutzt das in der Philosophiegeschichte, um Feuerbach zu erklären, seine Gedankenwelt. Aber es ist korrekt. Es ist das, was er meinte. Nun müssen Sie aber wissen, Feuerbach hat ja zuerst auch noch Theologie studiert. Feuerbach kannte die biblische Religionskritik. Und was bei ihm speziell war, er hat die biblische Religionskritik kopiert und sie dann auf den biblischen Glauben angewendet. Das war bei ihm neu. Aber die Argumentation, die hat er aus der Bibel. Das mit dem Projizieren. Aber er hat gesagt, auch der Gott der Bibel ist eine Projektion des Menschen. Zur Religionskritik der Bibel. In Römer 1, Vers 18 schreibt der Apostel Paulus über die Völker der Welt, die keine Bibel haben, aber trotzdem den Schöpfer kennen könnten, weil sie in der Ordnung der Natur sehen, da muss ein unendlich weiser Ordner dahinter stehen. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, zum Beispiel als Philosophen oder als Religionsstifter, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Sie sehen, in allen möglichen Religionen der Welt werden solche Bilder verehrt. Das sind Menschen, menschliche Statuen, das sind Bilder von Tieren oder Mischung zwischen Tier und Mensch und so weiter. Oder Tier und Schakal bei den Ägyptern oder Schlange. Also auch kriechende Tiere haben wir hier gelesen. Und beachten Sie diesen Ausdruck, ausgetauscht. Man hat das Wissen um den ewigen, unsichtbaren Gott ausgetauscht und wollte etwas Sichtbares in der Natur verehren. Also anstatt den Schöpfer zu verehren, hat man die Schöpfung, die Natur verehrt. Wir lesen weiter. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Nun, Sie sehen, die Bibel sagt hier, die Verehrung der Natur oder von Dingen in der Natur anstelle des Schöpfers, das ist eine Projektion des Gehirns auf die Natur. Und die Bibel verurteilt dies. Also die Bibel ist sehr hart in ihrer Religionskritik, denn sie kritisiert alle Religionen der Welt. Ich war die 10 Gebote. Die beginnen damit, ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus Ägyptenland herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot, du sollst kein Abbild machen, um es zu verehren. Und Sie sehen, im Hinduismus verehrt man die Natur, denn man sagt, das Göttliche, Brahma, das allumfassende Göttliche, das ist identisch mit der Natur. Darum ist alles in der Natur göttlich, auch der Mensch sei göttlich, denn er ist ja Teil des Universums. Sie sehen, man verehrt die Natur anstatt den Schöpfergott dahinter. In Jeremia 2, 27 steht von abgefallenen Israeliten, die nicht mehr den Gott der Bibel, den Unsichtbaren verehren wollten, sondern diese Naturgötter der umliegenden Völker, Kanaaniter und so weiter, die zum Holz sprechen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren, denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Also hier wird auch wieder die Natur als Urheber des Lebens hingestellt. Der tote Stein, die tote Materie wird als Ursprung des Lebens gesehen. Aus toter Materie sei Leben entstanden. Also die Verehrung der Natur anstelle des Schöpfers ist eine Projektion des Gehirns auf die Natur. Und die Evolutionslehre mit den wichtigen, grundlegenden Elementen Urzeugung, Entstehung von Leben aus Nichtleben, und Urknall, Entstehung der Energie und Materie des Weltalls aus dem Nichts heraus, das ist eine Verehrung der Natur anstatt des Schöpfers. Denn in der Evolutionslehre sagt man, tote Materie hätte vor 3,5 Milliarden Jahren die ersten Lebewesen, Einzeller, hervorgebracht. Und man verehrt hier eigentlich auch das Nichts. Denn in der Urknalltheorie sagt man, die Welt ist nicht ewig, sondern vor 13,7 Milliarden Jahren habe sie durch den Urknall begonnen. Plötzlich, in einem Punkt konzentriert, sei alle Energie des ganzen Weltalls entstanden. Das Weltall war also unvorstellbar klein. Und dann, mit einer unvorstellbaren Überlichtgeschwindigkeit, habe sich dieser kleinste Punkt ausgedehnt, bis zur Größe einer Orange, und dann noch mehr. Und das sei eben der Urknall gewesen. Nicht, dass es explodiert hätte, da war kein Zündstoff, sondern der Raum selber hat sich aufgespannt. Aber in dieser Lehre nimmt das Nichts und die Materie die Stellung Gottes ein. Verstehen Sie das? Denn aus dem Nichts sei plötzlich ohne Schöpfer alles entstanden. Und aus der toten Materie sei durch Naturprozesse, natürliche Prozesse, das Leben entstanden. Sie sehen ihn hier, Stephen Hawking, einer der größten Astrophysiker der Gegenwart. Er nimmt übrigens den Lehrstuhl in England an der Uni, wo er doziert, ein, auf dem früher Newton dozierte. Newton war ein tiefgläubiger Mann. Newton, der die Gravitationsgesetze entdeckt und beschrieben hat, er hat einmal gesagt, wer Physik betreibt, ein wenig Physik betreibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende durchdenkt, der muss an Gott glauben. Und nun, Stephen Hawking sieht das ein bisschen anders. Sein neues Buch kam auf den Markt September 2010, in der deutschen Übersetzung Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Und da macht er klar, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Beim Urknall, ja? Und er sagt, der Grund, wörtlich, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Nun, Sie merken, es ist sogar logisch, ein schwerer Fehler. Wenn er sagt, das Universum habe sich selber erschaffen, dann sagt er, die Ursache ist das gleiche wie die Wirkung. Nun, wenn das Universum sich selber erschaffen hat, dann ist es ja entstanden, nachdem es sogar noch nicht war. Aber in dem Zustand, wo es noch nicht war, hat es sich eben in den Zustand gebracht, wo es wurde. Merken Sie, das verstößt gegen die grundlegenden Regeln der Logik. Der Mann ist hochintelligent. Er ist einer der besten Physiker. Und was er rein physikalisch sagt, das können Sie einfach so da können Sie Vertrauen haben. Aber sobald er darüber hinausgeht, sehen Sie, kommt er in solche Spekulationen hinein, wo er die Regeln der Logik mit Füßen tritt. Nun, der ägyptische Schöpfungsmythos klingt ganz ähnlich wie Stephen Hawking. Der Schöpfungsmythos aus Heliopolis, Kairo, der sagt, alles begann mit Atum, dem Sonnengott, der sich selbst erschaffen habe. Denn Atum wird im Altägyptischen auch genannt Chepre, der von selbst entstand. Merken Sie diese Unlogik. Ein Gott, der sich selbst erschafft, ist absurd. Nun, ich habe einmal in Indien jemand gefragt, wieso können die Gurus, der eine sagt das, der andere sagt das, und es widerspricht sich total, wieso können die das so ertragen? Er sagt, das ist kein Problem. Das stört niemanden. Es ist wirklich so, im Hinduismus empfindet man sogar solche Widersprüche der Logik, empfindet man als wirkliche Religiosität. Also, ich muss sagen, die Aussage, ein Gott hat sich selber erschaffen, das Universum hat sich selber erschaffen, ja, damit sagt er, Hawking, das Universum ist der Schöpfer. Und ich meine, Sie können, anstatt Schöpfer können Sie sagen Gott. Oder wir können ja aufhören und das Wort Gott im Deutschen. Was heißt Gott? Gott. Ja, Sie können auch sagen Schöpfer. Nicht wahr? Da versteht jeder, Schöpfer kommt von Schaffen, aber woher kommt Gott? Der Name im Deutschen. Das ist noch schwieriger. Das können die meisten nicht so erklären. Aber Schöpfer können wir verstehen. Es kommt von Schaffen. Also ist der Urheber aller Dinge. Ja, und so sagt der Atheist Stephen Hawking, ich glaube nicht an Gott, aber er glaubt trotzdem an einen Gott. Nur ist einfach sein Gott das Universum. Beziehungsweise das Nichts. Oder die Naturgesetze. Ja, also schauen Sie mal noch weiter in Ägypten. Der Schöpfungsmythos von Hermopolis ergänzt den von Heliopolis. Da findet man 8 Götterpaare, Mann und Frau, ganz am Anfang. Niau und Niaut sind die personifizierte, ist das personifizierte Götterpaar, das Nichts. Also das Nichts wurde von den Ägyptern als ein Götterpaar gesehen. Kuk und Kauket, die Finsternis. Aber Finsternis ist ja auch nichts. Finsternis ist einfach Abwesenheit von Licht. Hu und Hauhet sind die Götter von Raum und Zeit. Ich habe ja schon heute Nachmittag erklärt in einem anderen Vortrag, dass auch die Griechen kannten Kronos, das heißt Zeit. Den Gott der Zeit haben sie als eine Gottheit verehrt. Und Nun und Naunet, das war die Urmaterie. Also, Sie sehen, wie das Denken des Atheismus ist erstaunlich deckungsgleich mit der Religion der alten Ägypter. Und letztlich auch der Hindus. Denn wenn Sie sagen, das Göttliche ist Brahma, dann meinen Sie einfach das ganze Universum. Aber Sie kennen keinen Gott jenseits des Universums. Und das ist der Gott der Bibel. Der transzendente Gott, der nicht Teil der Natur ist und den man nicht sehen kann, der aber selber ewig ist in sich, allgegenwärtig, und darum ist Gott auch der immanente Gott. In Jeremia 23 sagt Gott, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde. Ist also überall im ganzen Universum da, aber auch jenseits, und ist selber nicht Raum und Zeit unterworfen. Aber indem man diesen Gott ablehnt, wird man Atheist. Man lehnt den transzendenten, unsichtbaren, nicht projizierten Gott ab. Dann verehrt man aber automatisch etwas anderes als Gott. Auch wenn man sagt, ich bin Atheist. Richard Dawkins, einer der Führer der neuen Atheistenbewegung. Das ist ein bisschen Repetition für die, die schon heute Nachmittag da waren, aber Sie kennen ja den Spruch der alten Römer, Repetitio mater studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und das haben wir manchmal nötig. Also in der nächsten Diskussion wissen Sie das auswendig, weil es schon vom Kurzzeitgedächtnis rüberkam ins Langzeitgedächtnis. Und das jetzt ohne eine Nacht dazwischen. Nur ein paar Stunden und Nachtessen. Richard Dawkins wird in dem Film von Ben Stein, Expelled, am Schluss interviewt. Ben Stein, Sie müssen sich vorstellen, ein ein amerikanischer Jude, etwas korpulent und zeigt kaum Gefühle. Und ganz sachlich und trocken stellt er Richard Dawkins Fragen. Und er fragt ihn, wie das war mit der Entstehung des Lebens. Richard Dawkins: Es war der Ursprung des ersten sich selbst replizierenden Moleküls. Also plötzlich habe sich ein Molekül selber kopieren können und so sei dann allmählich das Leben entstanden. Bernstein: Genau. Und wie spielte sich das ab? Richard Dawkins: Ich sagte Ihnen, wir wissen das nicht. Bernstein: Sie haben also keine Ahnung, wie es begann. Richard Dawkins: Nein, niemand hat eine. Wow. Und diese Theorie ist bewiesen. Und er sagt, alle Leute, die heute nicht an Evolution glauben, die sind eigentlich dumm. Das ist ja unglaublich. Niemand hat eine Ahnung, wie es ging. Und dann sagt er, es sei bewiesen. Also das können wir nicht akzeptieren. Und es ist eben so, die Makromoleküle, diese riesigen langen Ketten, die es in den einfachsten Zellen gibt, ohne die ist Leben gar nicht denkbar. Die Makromoleküle des Lebens, Proteine, RNS und DNS, sind riesige Ketten. In der Natur müssten diese Ketten entstehen durch statistische Copolykondensation. So nennt man in der Chemie diese Art der Kettenverlängerung. Und wir kennen diese Gesetze ganz genau, wie das funktioniert. Und diese Gesetze sind so, dass in der Natur das nicht funktioniert. Also wenn jemand sagt, das kann von selber, könnten solche Ketten entstehen, und sagen, das ist gegen die Chemie. Da müssen Sie nicht mit einem Biologen sprechen. Sprechen Sie mit Chemikern, die davon eine Ahnung haben. Da werden Sie etwas erleben. Da geht das, das ist so, diese Ketten. Nein, das geht nicht. Aber die sagen doch, es ist gegangen. Ja, aber nach den Gesetzen geht das gar nicht. Denn die Ketten brechen gemäß den Naturgesetzen ständig ab. Das geht nur, wenn Intelligenz da ist. Im Labor kann der Chemiker die Reaktion laufen lassen und dann nimmt er alle entstandenen Nebenprodukte weg, die Ketten wieder abbrechen. Dann macht er einen zweiten Reaktionsschritt. Und das ist übrigens wichtig. Normalerweise geschieht gar nichts. Der muss schauen, dass die Reaktion aktiviert wird. Und dann geht's weiter, die Kette verlängert sich. Und dann muss er wieder alle diese Moleküle wegtun, die Kette abbrechen. Und dann nächster Schritt. Und so macht man Nylon in der Industrie. Und andere riesige Ketten, die eben durch statistische Copolykondensation entstehen. Also ganz klar, das funktioniert absolut nicht. Wer das glaubt, spricht gegen die Naturgesetze in der Chemie. Und Professor Dr. Ernest Kahane, Biochemiker, seine Zeit an der Universität Montpellier, hat einmal gesagt, in einem Vortrag im CERN, ich habe das Zitat schon wiederholt gebracht: Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber er gibt zu, es ist absurd, weil er weiß, dass es nicht geht. Aber er sagt sich, wir sind da und an Gott glaube ich nicht. Also muss es doch irgendwie gegangen sein. Und eben die Entstehung von Materie und Energie aus dem Nichts steht im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz, der ganz simpel, einfach rübergebracht bedeutet, aus nichts entsteht nichts. Was Stephen Hawking über die Entstehung der Welt sagt, das widerspricht den grundlegenden Gesetzen der Natur. Richard Lewontin, Genetiker seiner Zeit, Professor an der Harvard University, hat vor ein paar Jahren geschrieben: Unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori dem Materialismus verpflichtet haben. Materialismus heißt, die letzte Wirklichkeit ist die Materie. Es gibt keinen Gott. Die Materie ist unser Gott. Und wenn man sich dem verpflichtet hat, dann ist man bereit, auch widersinnige Konstrukte zu akzeptieren in der Naturwissenschaft. Sie sehen, das hat nicht nur ein bisschen mit Religion zu tun. Das ist eine Religion, die aber von sich nicht akzeptieren will, dass es eine Religion ist. Das ist eigentlich das Gefährliche. Wenn die Atheisten sagen würden, wir sind religiös, das wäre alles viel einfacher. Nun, die Atheismuskritik der Bibel, wir haben die Religionskritik gefunden. Es gibt auch die Atheismuskritik. König David schreibt im Psalm 14 und auch noch in Psalm 53, der Tor, hebräischer Wall, das ist gleichzeitig auch der Mensch, der das Gute, der eine innere Aversion hat gegen das Göttliche. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. In Römer 1,22 haben wir bereits gelesen, Paulus sagt, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Denn ganz intelligente Leute können plötzlich sagen, trotzdem, Leben ist von selbst entstanden. Trotzdem, das Universum hat sich selbst erschaffen. Es war spontane Schöpfung. Darum gibt es etwas. So, jetzt kommen wir zu drittens. Andrew Newberg und Meditation. Aber jetzt ist unser Gehirn ein bisschen viel gebraucht worden. Jetzt brauchen wir ein bisschen Entspannung. Und ich habe das heute auch schon mal gesagt. Ich sage das für die, die heute zum ersten Mal da sind. Man hat herausgefunden, dass durch klassische Musik kann die Gehirnaktivität deutlich aktiviert werden. Also ich spiele etwas, keine Rockmusik, keine Angst. Denn die würde den Frontallappen lähmen. Ja, es ist so. Es ist so. Das hat ja einen Grund, warum man in Rockkonzerten die Selbstkontrolle verliert. Das ist eben, wenn der Frontallappen nicht mehr gut arbeitet. Aber das ist bei der klassischen Musik anders. Und ich werde jetzt auch nicht etwas Schnelles und Wildes spielen. Das würde auch wieder das Gehör sehr aktivieren mit den zu vielen Impulsen, ja. Also etwas, das uns hilft, dann im nächsten Teil gut in Angriff nehmen zu können.